weil eben wenn eines der reichsten Länder der ganzen Welt es nicht hinbekommt, sich damit aktiv zu beschäftigen und trotzdem aktiv dafür sorgt, dass Menschen in Bangladesch oder sonst irgendwo auf der Welt wirklich aufs Miserabelste ausgebeutet werden, nur damit wir für 3 Euro ein Shirt kaufen können, das ist so krass daneben, dafür gibt es einfach keine Rechtfertigung in meinen Augen.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Mein Name ist Annika Hoppe-Seiler und ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen zu dürfen. Mit mir hier im Wohnzimmer sitzt nämlich Jonas Schmiedle. Jonas ist 33 Jahre alt, Vater eines bald einjährigen Sohnes und seit bereits über 8 Jahren Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens, einem Bio- und Fairtrade-Großhandel mit eigener Produktion. Und mit Jonas werde ich heute über die Frage sprechen, ob Fairtrade vielleicht die Zukunft des globalen Wirtschaftens sein könnte und gerade jetzt, wo ja auch in Zeiten von Corona viel über die Frage nach den Ursachen und Folgen der Pandemie gesprochen wird, natürlich auch die ganz konkrete Frage, wie es ihm in seinem lokalen mittelständischen Unternehmen eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gegangen ist und geht. Aber bevor wir damit anfangen, auch an dich, Jonas, die Frage, du durftest dir eins von unseren vielen BE-Wörtern aussuchen, mit dem wir jetzt heute das Interview starten. Und mit welcher Frage möchtest du denn gerne beginnen?
Ja, ich habe mir die Frage ausgesucht, was beflügelt dich? Und würde die Frage einfach mal so beantworten. Mich beflügelt die Aussicht vielleicht, wenn alles gut läuft, am Ende meines Lebens irgendwas positiv auf dieser Erde bewegt haben zu dürfen. Ja. So kann man
wow.
Das so sagen. Hoffen wir mal, dass es in Erfüllung geht.
Das sind große Wünsche und da drücke ich dir natürlich jetzt schon mal ganz fest die Daumen.
Ja, danke.
Und wie genau soll das gelingen? Erzähl doch mal, was für ein Unternehmen leitest du eigentlich und wie möchtest du damit einen Beitrag leisten?
Genau, also im Endeffekt, wir sind ein Großhandel für biologische, fair gehandelte Produkte, sind zudem spezialisiert auf verpackungsfreies Einkaufen bzw. Verpackungsvermeidung. Das heißt im Endeffekt, wir beliefern deutschlandweit Unverpacktläden, Bioläden, arbeiten sehr viel mit Pfand- und Mehrwegsystemen und achten stark auf regionale Produkte, versuchen Produkte regional leer zu beziehen, das heißt auch mehr auf europäische Ware zu achten, statt sie zu weit weg zu holen. Wenn wir auf Ware aus Übersee holen, schauen wir, dass wir sie, was ist, wenn eine CO2-Kompensation leisten. Wir holen sie eben aus Fairtrade-Projekten, über das wir eben heute unter anderem sprechen, und achten eben darauf, dass wir so nachhaltig möglich verpacken, wenn es eben Verpacken benötigt. Mhm. Oder schauen eben darauf, dass wir beispielsweise Pfandeimer verwenden, in Mehrweggläser abfüllen, Mehrwegtransportsysteme nutzen etc. Das ist so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Zudem arbeiten wir auch inklusiv, haben da ein Kooperationsprojekt schon seit sehr langer Zeit mit den Regnitz-Werkstätten, eine Einrichtung der Lebenshilfe in Erlangen. Genau, das ist so ein bisschen grob zusammengefasst, was wir so machen.
Und um was für Produkte geht's da jetzt vorwiegend?
Im Endeffekt um alles Mögliche. Also eigentlich alles, was mit Bio-Lebensmitteln zu tun hat. Wobei wir auch wir arbeiten auch mit einem Partner im Kosmetikbereich zusammen. Aber also unser Fokus liegt quasi auf allen möglichen an Lebensmitteln. Getreide, Hülsenfrüchte, Süßigkeiten, Snacks.
Cool.
Wir haben so circa, glaube ich, 300 bis 400 Produkte im Sortiment.
Wow, das klingt schon mal nach einer ganzen Menge. Und jetzt hast du ja verschiedene Formen der Produktionswege angesprochen. Fairtrade ist eins davon, Bio und möglichst unverpackt sind noch 2 weitere Kriterien, die ihr anlegt. Wie funktionieren denn diese verschiedenen Konzepte eigentlich?
Also im Endeffekt fangen wir mal mit unverpackt an. Also komplett unverpackt geht natürlich nicht. Die Produkte brauchen natürlich eine Transportverpackung, aber wir belassen es eben sozusagen bei einer Transportverpackung. Das heißt, wir bekommen beispielsweise vom Produzenten Ware in 25 Kilo Bulk, sagt man so eigentlich normalerweise, also 25 Kilo Papiersäcke zum Beispiel. Und so gehen diese Säcke dann an beispielsweise die Unverpacktläden weiter. Das heißt, die füllen sie dann in ihren Läden in sogenannte Bins, Schütten. Und dann kann der Kunde mit seinem eigenen Gefäß kommen, die dort abfüllen. Das heißt, es kommen keine Umverpackungen mehr dazu, wie Plastikbeutel, Kartons etc. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke des unverpackten Einkaufens. Wenn es eben nicht möglich ist, zum Beispiel bei Produkten, die an der Luft schlecht werden, wie jetzt zum Beispiel Soßen oder so weiter, dann werden die bei uns im Betrieb quasi produziert und dann in gängige Pfandsysteme, wie zum Beispiel das Joghurtglas, das man so kennt, das wird zum Beispiel fremdgenutzt und dann da werden dann zum Beispiel Soßen pasteurisiert und abgefüllt und dann in den Laden transportiert und der Kunde kann es dann wieder zurückgeben, das wird gewaschen und wieder genutzt. Das ist zum Beispiel die Variante.
Und der Grundstock quasi eurer Produktion, die einzelnen Zutaten, die sollen dann möglichst bio und fair trade.
Grundsätzlich arbeiten wir nur mit Bioprodukten, das ist so die Basis. Okay. Also wir haben keinerlei konventionelle Produkte und eben alles, was irgendwie möglich ist und halt eben aus dem weiteren Ausland kommt, ist in der Regel Fairtrade zertifiziert. Also das heißt, ja, zum Beispiel Basmati-Reis, Kakaoprodukte, Zucker, Kokos etc. etc. Verschiedene Mischprodukte, die wir dann bei uns mischen, lassen wir Fairtrade zertifizieren. Also ich glaube, wir haben so um die 90 Fairtrade-Produkte, die auch zertifiziert sind.
Wie genau funktioniert es denn? Also du hast jetzt gerade gesagt, es muss zertifiziert werden. Also irgendwie müssen ja diese Standards sichergestellt
genau.
werden.
Genau. Also das Problem ist ein bisschen bei Fairtrade, der Begriff fair gehandelt oder Fairtrade ist grundsätzlich erstmal nicht geschützt. Das ist nur das Wort Fairtrade in zusammengeschriebener Weise ist geschützt. Also sobald es auch auseinandergeschrieben ist, ist es nicht mehr geschützt. Und nur zusammengeschrieben ist es quasi von Fairtrade Deutschland bzw. von Flow International geschützt. Das ist sozusagen dieses offizielle Fairtrade-Siegel, das man auch so das am weitesten verbreitete Siegel, das man so kennt. Es gibt aber verschiedene auch andere Fairtrade-Organisationen, die auch gute Arbeit machen. Wir haben uns jetzt aber quasi halt für das, ich sag mal, am weitesten verbreitete Siegel entschieden. Da steckt eben Flow International hinten dran. Das ist die Zertifizierungsorganisation. Und dann gibt es quasi in jedem Land die Siegelorganisation, die dann das Siegel vergeben. Und jetzt eben in Deutschland ist es eben Fairtrade Deutschland. Und da muss man dann quasi zertifiziert sein als von Flow, als quasi Verarbeiter oder als Importeur etc. Und dann kann man quasi bei Fairtrade Deutschland beantragen, dass man gerne das Siegel hätte. Und von diesen Organisationen wird man quasi kontrolliert und auch zertifiziert. Und dann darf man das Siegel verwenden und muss dann quasi auch eben die ganzen Etiketten kontrollieren lassen, dass da die Angaben alle stimmen mit den jeweiligen Prozentangaben und so weiter. Genau.
Also das heißt, es gibt bestimmte Kriterien und die werden immer wieder kontrolliert, ob ihr diese erfüllt, beziehungsweise ja auch, ob eure Zulieferer diese erfüllen,
das
oder?
Genau, das ist dann also eine Kette und alle in dieser Kette, wir müssen auch immer unsere komplette Kette offenlegen und innerhalb dieser Kette werden dann auch alle, müssen natürlich logischerweise alle Beteiligten zertifiziert sein, genau.
Ich schätze mal, dass die meisten unserer ZuhörerInnen auch das Thema Fairtrade sicherlich eigentlich schon kennen, aber vielleicht trotzdem nochmal, was sind denn so die Basics, die grundlegendsten Kriterien für eine Fairtrade-Zertifizierung?
Genau, also im Endeffekt geht es um die gerechte Bezahlung. Also im Endeffekt die Bauern, die Farmer, denen wird ein Preis garantiert, der normalerweise über dem Weltmarktniveau liegt und der einfach dafür sorgt, dass sie ein menschenwürdiges Leben haben. Es gibt eine, und das ist immer, wird manchmal auch ein bisschen vergessen, weil es eben nicht nur um diesen höheren Preis geht, sondern es geht auch darum, es gibt immer eine Fairtrade-Prämie. Das ist ein zusätzlicher Preis, der quasi gezahlt wird, der in Gemeinschaftsprojekte geht, mit dem dann irgendwelche Maschinen angeschafft werden. Also man kann auch nur Fairtrade zertifiziert werden, wenn man quasi als Kooperative angelegt ist, also mehrere Bauern zusammengeschlossen sind und dann gehen eben quasi diese Prämien gehen dann in Gemeinschaftsprojekte. Dann Sachen wie keine Kinderarbeit, nachhaltiges, also auch ökologisches Arbeiten. Es ist trotzdem keine Biozertifizierung, muss man auch immer dazu sagen. Es ist zwar auch ein Faktor bei Fairtrade, aber kein nicht gleichzusetzen mit Bio, gute Arbeitsbedingungen etc. Genau. Ansonsten, wenn man alle Standards gerne nochmal nachlesen will, kann man auch gerne nochmal auf fairtrade-deutschland.de gehen. Da gibt es auch nochmal viele weitere Informationen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Kann man auch ein bisschen nachlesen, wohin auch die Gelder generell fließen, weil immer so ein bisschen, manchmal auch immer so mit im Raum steht, dass ja quasi die ganzen Gelder, die quasi fließen, immer, die gar nicht beim Bauern landen würden oder nur 0, irgendwie so und so viel. Das Problem ist, das darf man nicht pauschalisieren. Also quasi natürlich, man zahlt auch Lizenzgebühren für das Siegel, aber von diesen Lizenzgebühren muss einerseits natürlich auch Werbung gezahlt werden, um dieses Siegel bekannt zu machen. Das darf man nicht vergessen. Es gibt Verwaltungsgebühren, die auch gezahlt werden müssen. Und trotzdem geht von diesen Siegelgebühren auch nochmal ein Teil direkt an zum Beispiel Kofinanzierung, damit sich die Bauern vor Ort die Zertifizierung auch wieder noch leisten können zusätzlich. Es muss ja auch, die Bauern vor Ort müssen ja trotzdem auch kontrolliert werden, dass die intern auch die Standards einhalten. Also von dem her muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen und darf das nicht irgendwie pauschal verurteilen, weil es muss auch quasi, es müssen überall alles auch irgendwie gezahlt werden können. Genau.
Ja. Stichwort Arbeitsbedingungen hattest du ja gerade als Kriterium genannt. So als kleine Nebeninfo, wir sitzen hier bei Jonas zu Hause diesmal und es ist ausnahmsweise mal nicht ein Freitagnachmittag wie bei unseren letzten Folgen, also kein Tag unter der Woche, sondern ein Sonntagnachmittag, weil du, Jonas, meintest, unter der Woche ist einfach zu viel los und es ist zu unvorhersagbar, wie denn bei dir der Arbeitsalltag so aussieht. Daher meine Frage an dich, wie sind denn eigentlich deine Arbeitsbedingungen? Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus oder gibt's das überhaupt, einen typischen Arbeitstag?
Ja, eher nicht. Also, ob ich mir selber ein Fairtrade-Siegel geben würde, ist die andere Frage. Ja, ich meine, gut, es ist, ich habe es mir ausgesucht, Unternehmer zu sein oder selbstständig zu sein. Deshalb darf ich mich an der Stelle nicht beklagen, vor allem nicht in Zeiten von Corona. Als Lebensmittelbetrieb, denke ich, wäre man da der letzte Betrieb, der sich beklagen darf. Deshalb geht es uns da wohl noch ziemlich gut und wir haben auch eben glücklicherweise eigentlich sehr viel zu tun gerade, haben auch einige Projekte. Dadurch, dass wir halt auch eine eigene Produktion haben, sind unsere Tage wirklich sehr unvorhersehbar, weil es auch immer irgendwie irgendwelche Maschinen mal wieder nicht funktionieren oder immer irgendwas ist. Also ist immer ein bisschen schwierig, auch immer ein bisschen aufregend, ja.
Was war denn, weil du es gerade angesprochen hast, du hast es dir selber ausgesucht, was war denn deine Motivation eigentlich, dich in diesem Bereich auch, also nicht nur damit zu beschäftigen mit dem Thema Fairtrade, Bio, unverpackt, was ja ein sehr breites Feld ist, sondern auch noch dich damit selbstständig zu machen?
Also ursprünglich, ich meine, ich war nach dem Abi ein Jahr in Brasilien, habe in so einem Kinderprojekt gearbeitet und habe da schon auch immer so gespürt, dass ich schon auch so ein bisschen den Drang hatte, so ein bisschen unternehmerisch tätig zu sein, habe dann dort so ein bisschen so ein kleines Projekt gemacht, wir haben irgendwelche mit Kindern so Kalender gebastelt und die halt dann in Deutschland verkauft, die man so ein bisschen macht, wenn man so ein Freiwilligenprojekt ist und haben dann auch ein bisschen Spenden gesammelt und dann war es halt irgendwann so, dass wir dann auch, das erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte, dass wir dann auch so ein Essen und so einen Kinobesuch organisiert hatten für die Kinder mit diesen Spenden und dann war es halt dann am Ende so, ja, jetzt machen wir mal noch ein nettes Video für die netten Deutschen, die gespendet haben und sagen mal alle lieb Danke, wo ich dann auch dachte, das kann es halt auch irgendwie nicht sein, dass wenn das sowas, was jetzt nicht gerade das Mega-Ding ist, wie ein Kinobesuch und ein gutes Essen, dass die sich dann auch dafür bedanken müssen. Vor allem halt nicht, wenn man bedenkt, dass viel des europäischen Reichtums auf Kosten des Lateinamerikaners oder auch der Menschen in Afrika erzeugt wurde. Da habe ich mir dann schon ein bisschen immer mehr Gedanken gemacht und mich dann auch zum Schluss gekommen bin, dass so Fairtrade dann doch auch irgendwie so eine Art ist, vielleicht auf einer Ebene oder auf einem, ja, auf einer Höhe dann quasi auch irgendwie ein wirtschaftliches Handeln zu machen, ohne, also eine Entwicklung, Art der Entwicklungshilfe, die irgendwie ja auf einer Ebene stattfindet und nicht so mit Geben zu tun hat, sondern irgendwie zu sagen, okay, gut, ihr produziert ein gutes Produkt, also gebe ich euch einen guten Preis, das ist eine faire Geschichte und dann ist es auch eine feste, sinnvolle Sache. Genau, wir haben ja dann erstmal mit einer Gastronomie angefangen, deshalb war immer schon so der Bezug zum Lebensmittel da und dann hat es so eigentlich, wie gesagt, so ein bisschen eins zum anderen geführt.
Und jetzt seid ihr ein regionales, mittelständisches Unternehmen mit wie vielen MitarbeiterInnen genau?
Mittlerweile 18 wow. Mitarbeiter, genau.
Also eine ganz schöne Entwicklung in den letzten Jahren.
Ja, also so die letzten zwei Jahre sind wir doch recht gewachsen, vor allem auch, weil unser Hauptkundenstamm, die Unverpacktläden, halt sehr stark gewachsen sind und wir das Glück hatten, mit ihnen wachsen zu dürfen.
Ja, schön. Das klingt erstmal sehr positiv. Jetzt sind nur ja gerade die gegenwärtigen Umstände nicht unbedingt nur positiv. Ja, also du hast es schon gesagt, natürlich. Als Lebensmittelgroßhändler seid ihr vielleicht noch ein bisschen besser jetzt durch die letzten Wochen und Monate gegangen. Wie habt ihr das denn erlebt, diese Corona-Zeit?
Wir hatten jetzt noch das Glück, dass wir es recht gut überstanden haben. Unsere Kunden haben schon auch starke Einbrüche gehabt. Aber wir hatten zum Glück noch ein paar Projekte, die wir jetzt noch parallel starten konnten. Deshalb konnten wir es so ein bisschen ausgleichen. Das war so ein bisschen unser Glück. Sonst wäre es schon auch ganz schön schwierig geworden für uns. trotz Lebensmittelbetrieb, weil wir halt doch auch eher so ein, unsere Kunden halt jetzt auch nicht so der ganz klassische Lebensmitteleinzelhandel sind, ja, der jetzt eher in der Zeit eher geboomt hat. Von dem her, ja, hatten wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen Glück im Unglück.
Und konntet euch jetzt auch ohne Kurzarbeit
ganz gut
beschäftigen über die Zeit. Genau. Corona wurde jetzt in letzter Zeit nicht nur diskutiert hinsichtlich der Frage nach den Folgen, gerade auf die Wirtschaft, sondern immer wieder auch die Wirtschaft als Auslöser, als Ursache dafür, dass es überhaupt so weit kommen konnte mit der Pandemie. Also diese globalen Wertschöpfungsketten, diese sehr starke Vernetzung weltweit, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass das Virus sich so ausbreiten konnte. Meinst du, alternative Wirtschaftsformen wie beispielsweise Fairtrade hätten da einen besseren Schutz geboten?
Glaube ehrlich gesagt nicht, weil im Endeffekt die Vernetzung ist, wäre ja bei Fairtrade trotzdem dieselbe. Also die Geschichte ist jetzt, ob ich jetzt quasi, ich sage mal, aus einem Ausbeuterbetrieb in Bangladesch mir irgendwas hole oder aus einem Fairtrade-Betrieb. Das Virus verbreitet sich ja nicht über die Ware, sondern über die Leute.
Was wäre denn dann vielleicht eine andere, zukunftsfähigere Wirtschaftsform, mit der wir uns auch, also sowohl wirtschaftlich, aber eben auch gesellschaftlich, also eine stärkere, man sagt ja so schön, Resilienz dann ausbilden können?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin kein so per se erstmal kein Gegner der Globalisierung, weil ich persönlich es gut finde, dass die Menschen erstmal einen Blick haben, dass es die Welt an sich im Gesamten gibt. Mhm. Die Ausprägung der Globalisierung oder so, wie sie gelebt wird, finde ich nicht richtig, wie sie dann stattfindet. Aber zum Beispiel finde ich halt, diese Pandemie sollte den Leuten halt eher mal zeigen, dass wir halt ein gesamtweltliches Problem haben und halt, dass man das halt gesamtweltlich angehen könnte, was es halt jetzt leider wieder nicht dazu führt, sondern halt wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber also ich persönlich finde, dass das erstmal per se kein wirtschaftliches Problem ist, der oder auch kein Problem der, also der Wirtschaft an sich, weil die Sache ist halt, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit, die da ist, die war vorher schon da und die, ich glaube auch nicht, dass das Corona ändern wird. Corona ist jetzt so krass da und trotzdem passiert nichts. Das ist irgendwie so absurd. Also irgendwie frustriert einen das dann eigentlich eher so. Also es ist so ein bisschen skurril, die Geschichte halt irgendwie, wenn man sich überlegt, braucht man sich nur Brasilien eben anschauen. Ich meine, ich kenne sehr Brasilien ein bisschen. In einem Land, wo es so viele Slums gibt, wie in Brasilien heißt es Favelas, da ist es unmöglich, irgendwelche Abstände zu halten oder so weiter. Ja. Und ich persönlich glaube, dass man eher wieder zurückgehen sollte, halt die grundsätzlichen sozial-ökonomischen Probleme anzugehen und das weniger so theoretisch auf Pandemien anzugehen, weil diese Pandemie-Geschichte, also ich persönlich finde, man sollte die komplett abkoppeln von wirtschaftlichen Sachen. Das Einzige, was ich für ein Problem halte, ist, dass man wirklich so Medikamente oder sowas oder so Schutzsachen wirklich zum Beispiel allein nach China auslage, das ist dumm meines Erachtens halt. Aber ansonsten, ich meine, dass eine Welt vernetzt ist, finde ich per se erstmal gut. Also ich finde, eine gegenseitige Abhängigkeit finde ich eine gute Sache, weil das eher dazu sorgt, dass man eben einen gegenseitigen Trumpf in der Hand hat, finde ich, sorgt eher für ein Patt-System. Sonst hat man ja wie eine Abstand. Wir wollen ja eigentlich eher nicht zu so einem eigenbrötlerischen Ding kommen, sondern je mehr man vernetzt ist, je mehr muss man miteinander sprechen halt. Und je weniger artet es meines Erachtens vielleicht eher einen Krieg aus. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen arg, geht vielleicht ein bisschen zu weite Richtung quasi. Aber ich glaube, dass die Pandemie, solange wir durch die Gegend fliegen und miteinander reden, was ich für wichtig halte, wird es immer Pandemien geben. Und ich glaube, man sollte einfach eher schauen, dass man besser vorbereitet ist nächstes Mal.
Das wäre dann schon auch ein Stück weit eine politische Sache, oder? Wie ist es denn überhaupt? Fühlst du dich so als ein Unternehmer, der ja versucht, wie du sagst, auch ein Stück weit ein gerechtes, ein sozial inklusives Unternehmen zu führen? Fühlst du dich eigentlich genug gestärkt von politischer Seite? Also genug unterstützt?
Nee, aber ich sag mal so, mittlerweile würde ich sagen, bin ich ein bisschen darüber hinweg, weil also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, dass jedem Unternehmen, dem man diese Frage stellt, würde sagen, nein, man würde diese Frage per se mit nein beantworten, weil man immer, wenn man fragt, fühlst du dich genug unterstützt, würde man immer sagen, nee, ich will mehr. Das ist so ein bisschen, liegt in der Frage, aber es gibt zwei Sachen, die ich ein bisschen schwierig in Deutschland finde. Es ist halt zum einen, es gibt ein sehr konservativ geprägtes Unternehmerdenken. Mhm. Also das heißt halt auch, was die Bankenunterstützung anbelangt. Also halt hier Kredite zu bekommen für eine bisschen, ich sag jetzt mal, abgefahrenere Idee ist unmöglich. Und das finde ich schwierig. es gibt zwar KfW-Kredite und so weiter, sagen wir, man bekommt einen günstigen Kredit, aber das bringt einem nichts, wenn man nicht irgendwelche Sicherheiten vorweisen kann oder irgendwie einen super tollen Businessplan.
Okay.
Ob ich jetzt einen Kredit nicht bekomme für 1% oder 5%, ist mir egal, solange ich ihn nicht bekomme.
Ja, klar.
Und das finde ich ein ziemliches Problem in Deutschland. Also das ist halt, wir haben echt sehr, sehr, sehr lange kein Geld von der Bank bekommen. Hätten wir nicht Freunde, Bekannte, Verwandte, Leute, die uns unterstützt hätten und uns Geld geliehen hätten, hätten wir das niemals geschafft. Und das finde ich schon sehr problematisch, muss ich sagen. Und grundsätzlich so ein bisschen, was ich schon auch manchmal ein bisschen schwierig finde in Deutschland, ist so, dass man so, dass der Unternehmer jetzt nicht per se schon eher so ein bisschen kritisch beäugt wird, irgendwie so vielleicht auch noch so aus dieser grundsätzlich eher industriellen Revolutionsgedankengut her, dass man jetzt nicht eher so als den sieht, der vielleicht was aufbaut, sondern eher grundsätzlich mit dem kritischen Ding so als den sieht, der eher so der ist, den man irgendwie gut im Auge behalten muss, dass er nicht irgendwie die Leute schlecht behandelt. Das ist so ein bisschen die Sache, die einen manchmal schon ein bisschen stört und man es nicht sieht, irgendwie vielleicht auch die Leute, die was Cooles aufbauen und irgendwie auch wirklich was schaffen.
Das heißt, was würdest du dir denn da eigentlich dann wünschen? Gäbe es da irgendwas an Unterstützungsmöglichkeiten, die da eigentlich noch fehlen aktuell?
Ich würde sagen, mal einen Fördertopf für, ich würde es mal sagen, einfach nicht super skalierbare Fintech, Hightech-Unternehmen. Also irgendwie, sobald man so ein Technologie-Ingenieurszeug vorweisen kann, dann bekommt man super irgendwelche Kredite irgendwie. Auch wenn das irgendwie, weiß ich, 10 Millionen Investitionssummen bedeutet oder so weiter, dann hat man das Gefühl, da springen alle sofort mit drauf an. Aber wenn man halt irgendwas hat, wo halt irgendwie in eine ökologische Variante geht und keine riesen Gewinne erstmal abwirft, aber einfach was Sinnvolles ist, kriegt man einfach nichts. Und so halt einfach zu sagen, okay, die Bundesregierung stellt jetzt einfach irgendeinen Fördertopf für solche Unternehmen zur Verfügung, die einfach sowas machen, wo halt eben nicht super skalierbare Gewinne irgendwie absehbar sind, aber wo man einfach sagt, gut, vielleicht ist dann auch dieses Geld einfach futsch, aber man hat zumindest diesem Unternehmen wirklich mal eine Chance gegeben. Und wenn halt auch nur ein Drittel dieser Unternehmen überlebt, aber dafür halt die wirklich was gesellschaftlich vorangebracht haben, das würde ich mir schon wünschen, ja.
Das würde ja aber auch bedeuten, dass eigentlich ja auch die Zivilgesellschaft daran oder die Gesamtgesellschaft daran ein Interesse haben sollte.
Ja.
Gäbe es dann so aus der Perspektive, bräuchte es da dann vielleicht noch mehr Unterstützung? Oder ist das überhaupt möglich? Welche Macht hat man denn so aus dieser KonsumentInnen-Position heraus, aus Position der Zivilgesellschaft heraus?
Also meines Erachtens hat man zu 80% als Konsument die Macht in der Hand. Also als Konsument zieht man sich immer sehr leicht raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt immer sehr leicht, auf Politik und auf die bösen Unternehmen zu schimpfen. Aber es gibt mittlerweile, würde ich sagen, schon sehr, sehr viel Möglichkeiten, alternativ zu handeln. Auch alternativ zu handeln, ohne gleich irgendwie sich arm zu kaufen. Man kann halt mal als Beispiel, ich meine, ich sage das gerne auch im Kleidungsbereich, man kann auch ein Fairtrade-Shirt kaufen für 10 Euro, ja. Man muss halt nicht bei H&M halt eins für 5 Euro kaufen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass auch jemand mit einem unteren oder mittleren Einkommen sich halt für 10 Euro ein Shirt leisten kann und so. Und die Sache ist halt, diese Optionen gibt es. Die Frage ist halt immer, welche Prioritäten setzt man halt quasi und braucht man halt dann alle, jedes Jahr oder alle 2 Jahre halt das neue Handy dann. Ich finde es halt schwierig, in einem der mit Abstand reichsten Ländern der ganzen Welt zu behaupten, ich erwarte von keinem Hartz-IV-Empfänger, dass er im Bioladen einkaufen geht und Fairtrade-Klamotten kauft. Aber ich finde es extrem fragwürdig, wenn der deutsche Mittelstand, wenn ich bei Diskussionen höre, ja, ist schon schwierig mit ein oder zwei Kindern halt dann mal irgendwie Bio zu kaufen, das finde ich schon schwierig. Oder irgendwie einen Fairtrade-Shirt zu kaufen. Das heißt, es muss keiner das jeden Tag machen oder so weiter, aber zumindest sich damit zu beschäftigen, erwarte ich dann irgendwie schon, weil eben wenn eines der reichsten Länder der ganzen Welt es nicht hinbekommt, sich damit aktiv zu beschäftigen und trotzdem aktiv dafür sorgt, dass Menschen in Bangladesch oder sonst irgendwo auf der Welt wirklich aufs Miserabelste ausgebeutet werden, nur damit wir für 3 Euro ein Shirt kaufen können, das ist so krass daneben. Dafür gibt es einfach keine Rechtfertigung in meinen Augen. Also dann stimmt irgendwas auf der Welt einfach nicht, wenn das der Fall ist. Und es gibt eben diese Alternative, diese Option, sich halt eben dann einfach für ein paar Euro mehr woanders was aktiv zu kaufen. Und dann finde ich es halt schon falsch zu behaupten, dass es halt an den bösen Unternehmen liegt, weil die Unternehmen machen das halt quasi aus ihrer Natur heraus.
Okay.
Also
die können nicht anders sozusagen.
Ja, beziehungsweise natürlich könnten sie auch anders, aber die Frage ist dann natürlich, ich sage jetzt einfach mal so, wenn alle Konsumenten das Shirt für 10 Euro kaufen würden, würden die Unternehmen das Shirt für 5 Euro nicht mehr losbekommen. So, das heißt halt im Endeffekt, dann würde sich das erledigen quasi. Da würde ich sagen, dass der Konsument hat mehr Macht, weil wenn jetzt das ein Unternehmen das nur noch 10 Euro Shirts anbietet, aber die Konsumenten das 5 Euro Shirt weiterhin kaufen, geht das ein Unternehmen pleite. So, also das heißt, dann ist die Frage, wer hat dann eben mehr Macht? Die einzige Frage, die man sich an dieser Stelle stellen könnte, ist halt, gut, die Politik könnte sagen, okay, mit einem Schlag, wir verbieten es, dass menschenunwürdige Produkte bei uns eingeführt werden. Das wäre die eigentlich noch einfachere Variante. Deshalb könnte man höchstens noch sagen, Politik wäre am Zuge. Aber ja, dann könnte sein, dass es wieder einen großen Aufschrei gibt mit, wir werden unserer Freiheit eingeschränkt oder so weiter. Also das ist so ein bisschen, ja, die Krux an der ganzen Geschichte.
Also da bräuchte es doch die Freiwilligkeit der BürgerInnen, die dann vielleicht noch ein Stück weit mehr informiert sein müssten. Einfach mehr Bewusstseinsschaffung noch für dieses Thema, gleichwertige Handelsbeziehungen, menschenwürdige Produktionsweisen, vor allem dann eben auch im Verpackungsbereich nachhaltige Produktionsweisen. Wäre das dann eine Aufgabe der Medien oder vielleicht sogar des Bildungssystems da noch stärker?
Also ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite könnte man sich natürlich auch die Frage der Logik stellen. Bleiben wir einfach mal beim Beispiel des T-Shirts. Wenn das T-Shirt 3 Euro kostet, man aber selber von sich quasi einen Mindestlohn von aktuell 9,50 Euro die Stunde erwartet, ob man sich dann vielleicht doch mal selber an den Taschenrechner setzt und sich fragt, auch bei niedrigeren Lebenshaltungskosten in einem anderen Land, ob man denn es schafft mit dem Anbau und den ganzen Kosten und dem Nähen und dem Färben und allem und dem Transport hierher, ob man dann irgendwie auf diese 9,50 Euro denn kommen würde. Aber natürlich wäre, denke ich, wahrscheinlich etwas mehr Aufklärungsarbeit auch mit Sicherheit nochmal eine gute Geschichte.
Aber du plädierst schon ganz klar auch für die Eigenverantwortlichkeit von im Prinzip ja jedem von uns,
ja, oder? Also ich plädiere vor allem auch darauf, sich nicht mehr so aktiv selber rauszureden. Also ich nehme mich da auch selber nicht raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Studentenseiten war, war ich recht anti-Öko und habe mir auch für das Kilo Pudenfleisch für 3,99 gekauft, ja, deshalb, man muss irgendwann halt dann den Schritt gehen und sich halt eben nochmal vor Augen führen, wie sinnvoll ist es, was ich hier mache und wie ist es halt, wenn ich das weitere 20 Jahre mache auch und wie ist es dann halt vielleicht eben auch für mein Kind oder vielleicht für die nächsten Generationen, wie steht es dann damit? Kann es nicht vielleicht auch sein, dass ich dann irgendwann mal wirklich aufgrund meines, weil ich halt so hart an Lebensmitteln und an allem anderen sparen möchte und auf Kosten von anderen Leuten halt, dass es dann irgendwann zu einem Problem kommt. Ich meine, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn halt Millionen von Menschen übers Mittelmeer zu uns kommen und halt dann weil die halt dort nichts mehr zum Leben haben. Das ist halt die Farce an der Geschichte.
Da würde ich dir in ganz vielen Punkten definitiv zustimmen. Jetzt bist du, wie du ja gerade selber gesagt hast, seit bald einem Jahr schon Vater eines kleinen Sohnes. Hat sich das nochmal irgendwie ausgewirkt auf deine Haltung, auch als Unternehmer? Wie hat dich das beeinflusst oder hat dich das vor allem bestärkt in deinem Tun?
Also wenn, dann würde ich eher sagen, dass es mich vielleicht noch bestärkt hat, weil ich eigentlich mir schon vorher dessen bewusst war. Also meine Meinung hat sich jetzt seitdem nicht geändert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also ich mache das ja jetzt, wie gesagt, seit 8 Jahren und also ich habe das damals angefangen aus Überzeugung und es wäre jetzt auch in dem Fall ein bisschen komisch gewesen für mich, wenn sich jetzt eigentlich durch die Geburt meines Sohnes was verändert hätte, weil ich mache das auch nicht für meinen Sohn, sondern ich mache das, sagen wir mal, für alle Kinder der Welt, kann man so sagen. Nee, aber halt wirklich, ich mache das ja aus Überzeugung, deshalb, ich hoffe, dass mein Sohn das irgendwie übernimmt und dass ich ihm das ein bisschen weitergeben kann. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich würde mich eher bestärkt fühlen.
Was würdest du dir denn wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wie soll denn die Zukunft nicht nur deines Sohnes, sondern auch aller anderen Kinder in 20, 30 Jahren idealerweise aussehen?
Gute Frage. Besser. Nee, also ich meine, ich muss immer sagen, ich bin kein Utopist. Wir sind alles Menschen und die Menschen sind alle, haben alle einen eigenen Willen, was gut ist, aber was die Sache halt nicht einfacher macht. Mhm. wir sind sehr viele verschiedene Länder und viele verschiedene Kulturen und da werden verschiedene Prioritäten gesetzt. Und ich glaube, wir können halt auch einfach nur in unserem beschränkten Bereich irgendwas ändern. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir irgendwie in unseren Bereichen was ändern können, dass wir den, ich sage jetzt einfach mal, biologischen Anbau oder halt zumindest weniger den Hardcore-konventionellen Anbau einfach ein bisschen verringern können, dass wir die Verpackungsflut einfach ein bisschen eindämmen können, dass wir den CO2-Ausstoß eindämmen können, dass wir einfach ein bisschen wieder einfach schauen können, dass wir die Welt, auch von der wir ja logischerweise abhängig sind, auch nicht so zugrunde richten, wie wir es gerade tun, so dass wir halt, sagen wir mal, auch in, keine Ahnung, 1000 Jahren hier noch irgendwie leben können, dass es zumindest in 30 Jahren mal so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass es besser wird und nicht, wie es gerade der Fall ist, eher aussieht, dass es schlechter wird, obwohl alle hoffen, dass es besser wird, aber es ja nicht so den Anschein quasi gerade macht. Und dass wir irgendwie es auch so ist, dass Corona jetzt nicht das macht, wo es gerade hinausläuft, dass jetzt erstmal wieder alles andere völlig unwichtig ist, sondern dass wir bedenken, dass Corona zwar echt miserabel ist gerade, aber ja, dass es halt auch eine Zeit nach Corona gibt und die ganzen Probleme, die vor Corona da waren, halt immer noch da sind. Ja, Corona halt die Menschheit nicht dahin raffen wird, da bin ich mir sicher, aber halt vielleicht auf Dauer irgendwie die anderen Sachen, die wir so fabrizieren, vielleicht dann schon.
Ja, danke dir. Also der Hoffnung schließe ich mich genauso, wie du es formuliert hast, auch an. Und ich bin froh, dass es so Leute gibt wie dich, die dann nicht nur hoffen, sondern auch noch aktiv was dafür tun. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns Einblicke gegeben hast in eure Form des Wirtschaftens und Produzierens und wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag mit deinem Sohn hoffentlich.
Danke.